Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute mit einer Dreierrunde an meiner Seite. Der wunderbare Daniel und Micha. Wunderschönen guten Morgen, ihr beiden.
Morgen.
Hallo, morgen.
Verschluckt beim wunderschönen guten Morgen sagen. So geht's aber gut los hier. Heute ein Brunch, eine Intern Moin-Folge. Wir haben vor rund 30 Folgen zur Folge 1900 unsere erste Rückkopplungsfolge gemacht. So ein bisschen so die Mailback-Folge oder Feedback-Folge, bei der wir eure Fragen uns stellen quasi. Also wir lesen eure Fragen vor und beantworten sie. Da wollen wir heute den zweiten Teil machen, Rückkopplung Teil 2. Und genau, Folge 1900 war die erste dieser Art. Wir haben noch sehr viele Fragen übrig gehabt. Deswegen haben wir jetzt gar keine große neue Runde mehr gestartet, um Fragen einzusammeln, sondern haben einfach auch noch ein paar übrig, haben nochmal im Discord-Channel gefragt und könnten eigentlich auch direkt einsteigen, wenn ihr zwei nichts mehr dazu zu sagen habt.
Gerne.
Ja, bitte.
Ja, dann frage ich doch direkt mal los. Ich habe das schon ein paar Mal in anderen Podcasts erzählt, als ich zu Gast war, deswegen halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück. Dann frage ich euch, was ist denn eure persönliche Spielerlaufbahn? Wie seid ihr zum Spielen gekommen? Möchte Sebo McPowers wissen und auch noch ein, zwei andere Leute haben das gefragt, wie ihr zum Spielen gekommen seid. Und daran anschließend oder vielleicht damit sogar beginnend gibt's dann noch die Frage, was das erste Videospiel war. Die passen ganz gut zusammen. Deswegen fangen wir doch damit mal an. Bitteschön.
Passen die zusammen? Also weil zur Spielerlaufbahn, ich glaube, ich habe beim TSV Stein in der C-Jugend angefangen und dann später mal, ich glaube, das war irgendwas, TSV Altenberg oder sowas und da dann relativ unerfolgreich bis zur B-Jugend als beinharter Verteidiger. Was hat das jetzt aber mit Videospielen zu tun?
Ja, okay, ich gehe mal zu Micha rüber.
Erstes Videospiel ist auf jeden Fall Tetris, glaube ich, auf dem Gameboy gewesen. Glaube, weiß ich jetzt nicht so. Also entweder irgendwas auf dem Amiga oder irgendwie, also ganz klassisch Tetris. Also ich weiß auf jeden Fall, dass mein eigenes, ganz persönliches, eigenes Spielegerät, das auch tatsächlich mir gehört hat, war wirklich ganz langweilig. Der Gameboy und da gab es dann Tetris, Super Mario und Dr. Mario, glaube ich, zum Starttitel. Die hatte ich. Bei Dr. Mario bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich hatte diesen schweren, grauen, großen Plastikkoffer, an den sich die Leute vielleicht noch früher erinnern. Und ich beiß mir heute natürlich total in den Arsch, dass ich den irgendwann mal verkauft habe für wahrscheinlich viel zu wenig Geld, weil dieses Ding heute sehr hoch wahrscheinlich ein schönes Sammlerstück gewesen wäre. Aber das war so das. Da hatten wir wirklich Linkkabel und in unserer Nachbarschaft gab es dann andere Leute, die auch einen Gameboy hatten. Und das daran kann ich mich gut erinnern. Amiga, boah, das muss irgendwie sowas wie Wings oder so gewesen sein. Oder die ganz üblen Sachen wie Moonstone oder sowas. Also ich weiß es auch nicht, irgendwie so diese Richtung. Das, was mein Bruder halt gespielt hat, einer von den Amiga-Klassikern. Ich weiß, dass auch Another World eins meiner frühen Spiele war. Das erste weiß ich nicht, aber so diese Richtung. Aber da durfte ich halt immer nur zugucken. Also bis ich mal selber spielen konnte, verging auch irgendwie eine Zeit. Also der hat immer nur dann irgendwie Zuschauer gehabt. Könnte sein, dass das erste Amiga-Spiel, das ich gespielt habe, California Games war.
Der Micha hat als Let's Play-Zuschauer sozusagen angefangen.
Ja, ja.
Ja, das Los eines kleinen Bruders, gell? Das ist halt
ja,
so.
Ja. Wie ältere Brüder so sind, die lassen einen ja dann immer nur zugucken so. Und ja, jetzt hast du ja auch mal California Games spielen und dann durfte ich dann mal irgendwie vom Turm springen oder sowas.
Oder halt den Controller, der nicht angeschlossen ist.
Ja, genau.
Ja, ja. Ja, Kickoff, wo wir bei Fußball sind, das ist halt auch eins der ersten Spiele so. Aber was jetzt wirklich das erste war, kann ich mich eigentlich gar nicht dran erinnern.
Und wie ging die Spielerlaufbahn dann weiter? Also hast du dann Pause gemacht oder ging es dann vom Amiga direkt über in die eigene Zockerlaufbahn?
Spielerlaufbahn klingt so wie so eine professionelle Karriere. Ne? Wie haben sie denn ihre Schauspielerkarriere weitergeführt, Herr Chatoban? Amiga habe ich dann irgendwann geerbt. Mitsamt der gesamten Spielesammlung, da waren dann auch so Sachen wie Hunter oder so dabei oder viele so Elite oder sowas, Klassikern, die man sich erinnert und viele Spiele, an die man sich heute nicht mehr erinnert, viele Jump'n'Runs, Genesis ist das natürlich auch. Und dann kam irgendwann der Super Nintendo, der hat uns völlig gefesselt, aber es gab in der Zeit und Umgebung haben meine Eltern immer noch sehr drauf geachtet, dass ich da halt sehr kontrolliert spiele, also dass wir normal jetzt nicht länger als eine Stunde oder zwei davor saßen. Und das war dann ganz gut, dass es so Spiele wie Star Fox gab, die dann nur eine Stunde gingen. Und irgendwann kam dann halt der PC, weil ich unbedingt Doom spielen wollte. Daran kann ich mich gut erinnern. Also Doom war halt einfach der Shit, den hat. Das haben wir nämlich immer dann heimlich auf Netzwerkpartys in der Internet- oder Computer-AG im Computer gespielt, auf viel zu langsamen Rechnern mit so verkleinertem Bildschirm und alles total pixelig. Aber es war egal, weil man konnte im Netzwerk dann gegeneinander spielen. Und das hat meine ganze Jugend versaut.
Bist aber dann nicht PC-Spieler geblieben, oder?
Also ich habe viele Netzwerkpartys früher gemacht. Das war so die Zeit, als Diablo 1, 2 so dieser Zeitraum rauskam. Also so
90er, ja.
Ja, ich weiß es, also 3 schon gar nicht mehr, also es ist ja auch viel zu neu, aber irgendwie so, als die PlayStation 2 gerade so relativ aktuell war, so 2000 rum, da habe ich bestimmt noch eine ganze Zeit lang PC gespielt und ich hatte wirklich so Sachen wie 3DFX-Karte oder irgendwie so, also wo wir doch Lüfter draufgeschraubt haben, weil die von Hause aus irgendwie viel zu warm war und wenn wir im Sommer gespielt haben, sind die Rechner reihenweise abgekackt und Heavy Metal Fack ist noch so ein Spiel, das total, an das kann ich mich total gut erinnern. Das war vor der Hype auf der Netzwerkparty, wo wir es nicht im Multiplayer spielen konnten, wollte das natürlich jeder spielen, auch wegen Julie Strain natürlich. Und viel, also so diese Zeit hatte ich, da war ich sehr viel PC-Spieler. Und Half-Life war das Spiel, was mir die Maussteuerung beigebracht hat. Also ich habe vorher nur mit der Tastatur gespielt, wegen Doom und allem. Auch Quake, obwohl man sich da schon umschauen konnte, so irgendwie habe ich auch nur mit der Tastatur gespielt. Und Half-Life war so gut, dass ich dadurch diese Steuerung, die heute normal geworden ist, gelernt habe. So, und dann, also so aufregend ist es eigentlich gar nicht. Irgendwann habe ich dann eine Pause gemacht. Dann habe ich mich mehr auf Schule und Abschluss und sowas konzentriert. Und dann habe ich mir irgendwann dann doch mal wieder eine PlayStation gekauft. Irgendwie PlayStation 2, glaube ich, zum Ende hin. 3. Und seitdem spiele ich wieder ein bisschen mehr und intensiver.
Ja, du hast ja gar kein Spiele-PC mehr, so in dem klassischen.
Nee, heute habe ich Mac. Also ich habe gar nichts gegen Spiele-PCs, okay. Aber ich finde mittlerweile, also früher war ich wirklich so ein Netzwerkbastler, so, da war ich dann, das war dann sowas wie das Auto in der Garage, war dann halt der Computer, der musste halt geil aussehen und geil gemoddet sein.
Meine Mutter hat mal gesagt, so, ey, ich sehe dich immer mehr unterm Schreibtisch irgendwelche ISDN-Karten rein und rausstecken, als dass du das Ding benutzt. Das gab wirklich so eine Phase, gell, wo man ständig irgendwie, ich habe den gar nicht mehr zugemacht, die Seitenplatte, die war dann immer offen.
Ja, und ich habe natürlich auch einen Case gekauft, wo man reingucken konnte und sowas, ne? Und die Lüfter mussten natürlich LEDs haben, damit die leuchten. Das war halt quasi ein Auto. Das war wie bei Fast and the Furious, die Karren. Nur halt eben, dass du es auf den Tisch stehen hattest. Und natürlich haben wir auf der Netzwerkparty die Rechner nicht unter den Tisch, sondern auf den Tisch gestellt, weil wir wollten das Ding ja auch zeigen. Und lauter Leuchtdinger eingebaut und oh, voll geil und richtig kompakt. Also das war so schon zur Profilierung irgendwie da. Und irgendwie heute ziehe ich die Bequemlichkeit vor. Das geschlossene System. Ich will weniger denken, ich will mehr spielen. Und ich will vor allen Dingen auch nicht, also früher habe ich so viel Zeit damit verbracht, auch den Desktop zu individualisieren und dann auch Geräusche auszutauschen, wenn du irgendwelche Buttons drückst oder so. Also ich kann mir heute überhaupt gar nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, warum ich das überhaupt gemacht habe. Aber man wollte halt einfach was Eigenes irgendwie haben, seinen eigenen PC, sein eigenes Ding, konnte es ja modifizieren. Heute ist mir das überhaupt komplett unwichtig. Also wie reicht's, wenn die Konsole hier steht? Und
früher fand ich aber als Kind, und das ist vielleicht auch so ein bisschen jetzt die Antwort auf diese Frage, weil ich glaube, boah, so ein 386er war, glaube ich, dann so der erste Rechner, den wir im Haushalt hatten. Also es hat relativ lang gedauert, bis wir dann auch selber mal wirklich einen PC da hatten. Und da konnte ich mich einfach stundenlang mit dem Betriebssystem beschäftigen, ne? Also halt einfach irgendwie in Windows irgendwas rumklicken, irgendeine MS-DOS-Eingabeaufforderung öffnen. Und also da war einfach das, da brauchte man teilweise gar kein Spiel, sondern einfach die Tatsache, dass man an einem PC sitzen konnte und dort was rumklicken konnte, war schon teilweise Beschäftigung genug. Und dann genau dieses, wie kann ich denn das Bildschirmding hier ändern? Wie kann ich dann irgendwie die, Bootzeiten schneller machen, indem ich irgendwelche Sachen dann erst
in der Auto-Exec-Partition geändert habe, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Ja.
Genau, also da war einfach die pure Beschäftigung mit dem Rechner als solches schon teilweise Unterhaltung genug. Und mit Spielen, also wir haben da im Vorgespräch auch schon so ein bisschen rumdiskutiert, was jetzt wirklich das erste Spiel war, da kann ich mich einfach auch nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß, da waren so Sachen wie ja, Game Boy war schon auch dabei, aber ob das jetzt wirklich das erste war, dann gab es auch damals diese, weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnern könnt, diese kleinen Konsolen. Ja, aber ich weiß nicht, ob da gab es doch auch so billige Kopien davon und sowas. Also,
ja, aber halt Game & Watch von Nintendo war die offizielle Marke und dann gab es auch irgendwelche China-Importe oder so.
Genau, also es waren einfach so kleine Handhelds, die hatten halt irgendwie 3 Spiele vorinstalliert, 4 Spiele vorinstalliert und man konnte da halt auch nichts mitmachen, außer halt diese 4 Spiele spielen. Und die hatten so ganz schlechten, wie so Taschenrechner, so ein Display im Grunde. Mhm. Und damit konntest du dann halt irgendwie Pong oder so Zeugs gab's dann halt. Und das war, da weiß ich, da hat mir irgendwie mal mein Vater mal irgendwie so eins mitgebracht, weil er das irgendwo mal auf einer Geschäftsreise so billig mitgenommen, wahrscheinlich irgendwie am Bahnhof oder am Flughafen oder irgendwie so mal mitgenommen. Und das fand ich halt auch total faszinierend. Also das wird wahrscheinlich eins der ersten gewesen sein. Und dann kann ich mich aber auch noch an 2 Sachen erinnern. Das eine kennt ihr auf jeden Fall, SimCity 2000. Das haben wir damals im Schulcomputerraum bis zum Erbrechen gespielt. Also da haben wir uns wirklich nach dem Unterricht noch in den Computerraum geschlichen und haben das da gezockt. Und irgendwann kam dann halt mal so Lehrer dann am Nachmittag und so, ja, jetzt komm, jetzt haut er mal ab hier. und ja, weil wir halt dann teilweise zu Hause keine Rechner hatten, die das schafften oder Kinder halt auch gar keine Rechner zu Hause hatten. Und es war aber halt eigentlich nicht vorgesehen, dass dieser Computerraum, der ja eigentlich ein seriöser IT-Raum war, wo man irgendwie seriöse Sachen macht. Aber natürlich waren da halt auch mal Spiele vorinstalliert. Oder man hat sie halt einfach installiert. Und da haben wir sehr viel SimCity 2000 gespielt. Und unter anderem ja, ein Spiel, ich weiß nicht, kennt ihr das? Das Erbe?
Sagt ihr das
was? Ich habe extra nämlich nochmal nachgeschaut, kam 1991 raus, jetzt halt euch fest, der Herausgeber war das Bundesumweltamt. Das war nämlich ein, ja im Grunde kann man eigentlich sagen, ein klassischer LucasArts-Klon, also ein Point-and-Click-Adventure, relativ dreist kopiert, auch dieser ähnliche Grafikstil, auch unten mit den klassischen Logos mit nimm, öffne, schiebe, gehe, hebe und so Zeugs, schau an. Und
Erbe.
und da ging es darum, dass man ein Haus geerbt hat und man musste dieses Haus umweltfreundlich sanieren, damit man das Erbe antreten kann. Also es hat im Grunde auch so eine pädagogische Botschaft und das ist auch so ein Spiel, da kann ich mich dran erinnern, das haben wir sehr viel auch im Computerraum gespielt.
Also halt Maniac Mansion in der Boring Eigenheim Edition.
Genau. Ja, genau. Also das genau, die schwäbische Edition, die Eigenheim-Häuslebauer-Edition für Maniac Mansion. Aber ich kann mich erinnern, dass die das damals gar nicht so schlecht fanden, weil es halt einfach ein Point-and-Click-Adventure war. Und
ja, für so ein Werbespiel war das tatsächlich ganz lustig.
Ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber ja, sehr witzig, dass ihr das, dass du das auch kennst, ja.
Ja, ich habe, glaube ich, alles gespielt zu der Zeit. Wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, meine Spielerlaufbahn. So ganz kurz fing es mit dem Amiga an, dann kam meine PC-Zeitalter und Konsolen habe ich dann erst mit dem N64, mit dem eigens gekauften, da war ich dann schon volljährig während der Abi-Zeit, bin ich dann ins Konsolenlager gewechselt und jetzt erst sehr, sehr viel später wieder mir einen PC besorgt, weil während meiner beruflichen Gründungsphase war dann irgendwie, hatte ich den PC dann einfach nur noch als Arbeitsgerät und hatte abends keinen Bock mehr. Also wie gesagt, Webseiten entwickeln am PC, da wollte ich abends dann lieber auf dem Sofa auf der Konsole sitzen und hat dann dem PC den Rücken gekehrt. Kam jetzt ja wieder zurück. Aber mein allererstes Videospiel, da kann ich mich wirklich noch sehr gut dran erinnern, das war bei mir nämlich auch so ein Game & Watch. Das sah original aus wie der 3DS zum Klappen. Also der hatte auch wirklich 2 Displays und es war the shit. Das war so geil. Das hat meine Mutter mir aus einem USA-Urlaub mitgebracht, als sie eine Freundin besucht hat. Und das gab's halt hier überhaupt noch gar nicht, sowas. Und das war ein Cowboy-Spiel. Da konnte man dann wirklich, das war ein Deckungsshooter im Endeffekt. Da war man in einem Saloon und musste dann immer hinter der Theke quasi, nicht hinter der Theke, also hinter der Theke die Leute abschießen. Der Barmann war dann der Böse. Und man hat sich hinter so einem Stuhl und hinter so einem hochgeklappten Tisch, wie in so einem Wildwest-Film. Also es war quasi Red Dead Redemption Light. Und hat dann da geschossen und diese Deckung ging kaputt. Also das, was heutzutage eben auch oft in Shootern irgendwie als großes Feature gepriesen wird, war dann halt da symbolisiert durch 3 so Streifen, die dann halt der Tisch war. Und wenn der weg war und du hast nicht geschafft, den Barmann vorher zu erledigen, dann warst du hinüber. Und da hat sich wirklich, glaube ich, so dieses Gen bei mir dann auch entwickelt, so dass ich gemerkt habe, was Spiele bei mir auslösen. Also damit habe ich das wirklich gemerkt.
Und das war wahrscheinlich nicht 4K, sondern 4P, also 4x4 Pixel, oder?
Genau. Ja, die hatten ja nicht mal Pixel. Das ist ja das Geile daran an dieser Game & Watch Technik. Das waren ja gar keine Pixel, stimmt, sondern das war ja so eine Liquid. Also es war ja quasi so ein Kristall, der einfach nur an und aus ist. Also im Prinzip wie so ein E-Book-Reader, wo so eine Schablone war und entweder war es halt drunter schwarz oder halt weiß. Und du hast ja auch, wenn das Gerät aus war, hast du ja quasi diese Schablone auch gesehen, die in dieser Folie drin war, die dann wie so eine LCD-Technik oder ich weiß nicht, wie man das nennt, wie bei diesen Digitaluhren, dann halt diese Fläche darstellt oder nicht.
Ja? Oder wenn also du drauf umgedrückt ja hast, dann hast du die auch gesehen.
Ja, ja, genau.
Drauf gedrückt hast, dann haben da die sich an der Stelle drunter gefärbt. Ja, ja, ja.
Genau. Und wenn man zu sehr gedrückt hat, war das dauerhaft da.
Ja. Genau, ja.
Und noch eine kleine Anekdote. Mein Vater hat dann irgendwann beschlossen, mir einen Computer zu kaufen, damit ich was Anständiges lerne damit. Und EDV machen kann, was auch immer das damals bedeuten sollte, was ich damit machen sollte, auf jeden Fall dann sich beraten lassen. Und die Entscheidung war entweder ein C64, den es damals dann schon eine Weile gab, oder das brandneue Gerät Amiga, was dann ganz frisch rauskam. Und dann hat er gesagt, also gut, dann investiert er ein bisschen mehr und kauft einen Amiga, dann bin ich gleich zukunftsgewappnet. So, und der Amiga war dann sozusagen meine erste Konsole, weil es war ja kein Arbeitsgerät, es war ja im Endeffekt ja wirklich auch wie eine Spielekonsole, war ja viel einfacher zu bedienen als so ein PC oder auch der C64, wo du ja noch Load, 81 und sowas eintippen musstest zum Spiel starten. Und dann haben wir zwei Spiele mitgenommen. Der hat dann gesagt, also gut, sowas Kleines zum Spielen habe ich dann rumgenörgelt und das war dann ein Weltraum-Shooter. Und Little Computer People, das war quasi mein erstes eigen gekauftes Spiel, auch wenn mein Vater das gekauft hat. Little Computer People war ein Spiel, das war eigentlich schon The Sims, mehr oder weniger. Also du hattest ein Haus, wie so ein Puppenhaus, und da war so eine Art KI. Also die Figuren haben sich selbstständig bewegt, so eine Mischung aus Tamagotchi und Sims. Und das weiß ich noch ganz genau, weil das Spiel hatte nämlich einen Bug. Ich habe das Spiel rein und das Haus blieb für immer leer. Es war voll das Trauma bei mir. Das war ein Bug, dass die Figur unsichtbar war. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall habe ich nie diese Figur gesehen, aber man hat gehört, wie sie sich einen Kaffee eingeschenkt hat, wie sie irgendwie da rumgestanden ist und quasi gewartet hat, mit dir zu interagieren, aber ich habe sie ja nicht gesehen und dann ist die immer gestorben und ich habe nur mitgekriegt, wie die halt immer elendig verreckt ist in diesem Haus, aber ich konnte nie was dagegen tun, weil das halt dieser Bug war, das war grausam und seitdem habe ich dieses Spiel immer in furchtbarer Erinnerung, weil ich nicht mit diesem armen kleinen Figürchen interagieren konnte. Dann habe ich das raus und wollte den Space Shooter spielen, um dann festzustellen, dass der Weltraumshooter, dass ich da auch dauernd sterbe, weil der war nur Joystick-kompatibel und alles, was wir da gekauft hatten, war natürlich die Maus, die beim Amiga dabei war, aber kein Joystick. Das heißt, ich saß am ersten Abend da mit meinem brandneuen Amiga, hatte zwei Spiele und beide konnte ich nicht spielen. Grausamer Start.
Da hätte man eigentlich denken müssen, dass deine Spielerkarriere für immer verbrannt ist. Quasi ja. Eigentlich fürs Leben schockiert bist, nie wieder Games anfasst. Ja, ich glaube, das erste Spiel,
das ganz kurz, das passt ja dann ganz gut zu der Spielerlaufbahn. Ich war in der Zeit im Handballverein und bin dann eben an dem Abend noch zum Handballverein, habe gesagt, ich habe jetzt auch einen Amiga, und beim nächsten Mal, zwei Tage später, hatte ich dann eine Kiste mit 20 Disketten. Also von daher ja. war das dann gelöst, das Problem damit. Ja. Und ja. Das war dann auch World Games, glaube ich, Micha. Also mit dem Gewichtheber und über die Barrel Jump und sowas. Das war dann meine erste große Liebe, glaube ich, war World Games.
War auch früher der einzige Grund, warum man gerne in die Schule oder in Vereinen oder sonst wohin gegangen ist, weil man wusste, da werden dann immer gleich Spiele rumgereicht. Auf jeden Fall. Ganz kurz noch, mein erstes Spiel, was ich wirklich selber mir gekauft habe von meinem eigenen Taschengeld, müsste dann FIFA 94 oder 96 oder sowas gewesen sein. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber es war auf jeden Fall ein FIFA-Spiel. Und ich kann mich, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt, noch erinnern, dass ich das im Urlaub gekauft habe, weil ich damals in Portugal gewohnt habe. Und ich wollte aber auf jeden Fall die deutsche Version haben mit deutschem Kommentator. Und es war, glaube ich, damals irgendwie so Wolf-Dieter Poschmann. Heute wäre das eher ein Grund, das Spiel nicht zu kaufen, wenn der da als Kommentator dabei ist. Aber damals war das so, hey, willst du auf jeden Fall einen deutschen Kommentator haben? Also habe ich das im Urlaub dann irgendwie, als wir in Deutschland dann waren, beim Karstadt gekauft. Und es war so Sommerferienurlaub. Also das heißt, wir waren dann halt irgendwie 3 Wochen in Deutschland unterwegs oder sowas. Und ich habe es halt gleich so einen zweiten Tag gekauft. Und den Rest des Urlaubs. Und ihr wisst, wie schlimm das ist, wenn man ein Spiel hat und es dann nicht spielen kann, sondern man einfach nur diese Packung dabei hat und man kann nicht spielen. Man wünscht sich, also der ganze Urlaub ist im Prinzip, also egal, es könnte der beste Urlaub, du kannst 8 Eis pro Tag bekommen und Achterbahn fahren und sonst was. Es ist alles langweilig, weil du dieses Spiel nicht spielen kannst. Und ich habe dann halt, glaube ich, das Handbuch von FIFA, also FIFA hatte damals noch echt ein dickes Handbuch, wo dann irgendwie noch erklärt wurde, wie die ganzen Turniere funktionieren und wie man ein eigenes Turnier erstellt und wie man die Taktik während des Spiels umstellt. Da war alles noch erklärt. Das habe ich, glaube ich, dann 18 Mal durchgelesen oder so, weil ich mich so auf dieses Spiel gefreut habe. Und rückblickend dann aber irgendwie ja nicht der große Klassiker geworden, FIFA. Ich glaube, es war 96, ja.
Sehr schön. Gut.
Dachte mich aber
noch jemand was. Achso, erstes Spiel, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einen Shooter, einen Schmupp habe ich zum ersten Mal gekauft. Da bin ich irgendwie in Spielladen rumgelaufen. Ich glaube, das hieß XP8 oder so. So ein also heute relativ unbekannter Shooter.
Der Micha hat schon mit Hidden Games angefangen.
Ja, ja. Es ist ja auch heute noch eins meiner Lieblingsgenres. Spiele das heute immer noch unheimlich gerne. Aber ich weiß, das war halt noch Diskette. Und es gab davon zwei Versionen. Es gab eine Fassung für den Amiga 500 natürlich. Das war ECS, glaube ich. Und dann gibt's da den AGA-Chip für etwas weitere Amigas, für Amiga 1200 und so. Und ich weiß noch, wie mir an der Kasse der Kassierer freundlich erklärt hat, dass ich vielleicht die falsche Version gekauft habe. Ich hätte fast die AGA-Version gekauft. Also das kann ich mir noch grob daran erinnern. Das Spiel habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Musste jetzt gerade auch noch mal googeln, wie es genau heißt irgendwie. Aber das war eins der ersten Spiele, die ich selber von meinem Taschengeld gekauft habe. Bevor natürlich dann so Geburtstagsgeschenk oder so gekriegt.
Aber war früher auch noch leichter, dann Spiele einfach wieder umzutauschen. Das kann mir auch noch erinnern.
Ja, da war doch
auch hingebracht und da war egal, ob das aufgerissen ist oder nicht. Die haben das dann wieder umgetauscht. Also ja,
ich bin da immer zu Gunnar Lott in den Computerspielladen gelaufen.
Ja, der war zu weit weg. Der war in, wo war der Kassel? Ja, stimmt. Müssen wir ihn.
Aber wir hatten auch so einen Computerspielladen hier, bei dem wir dann immer Magic gespielt haben. Der ganze Laden, das war Softwareparadies oder sowas. Der hat dann angefangen, Magic-Karten zu verkaufen. Und dann haben wir den Laden so belagert, dass der uns irgendwann rausgeschmissen hat. Er hat zwar selber auch Magic gespielt und dann eben auch angefangen, die Karten zu verkaufen und dann quasi mehr Geld über Magic-Karten verdient als über Softwareverkäufe. Aber wir haben uns einfach auf den Fußboden gesetzt und dann hat er halt irgendwie so Laufkundschaft, war dann halt total abgeschreckt und ist nicht mehr in den Laden. Und dann hat er irgendwann aus dem Laden ein Internetcafé gemacht, um dann dort Magic-Spieltische anzubieten. War sehr witzig.
Okay, also wie immer, die Brettspiele haben wieder die PC-Spiele kaputt gemacht. Also ihr habt mit euren Brettspielen und Kartenspielen quasi dem Mann die Existenz zerstört und
Stimmt, es waren nicht die Raubkopien, die schuld waren, sondern die Magic-Spiele. Jetzt haben wir es gelöst. Gut, kommen wir mal zum nächsten Thema, damit wir ein paar mehr Fragen schaffen als bei der letzten Folge. Senji fragt auf unserem Discord-Server, hört ihr eigentlich die Podcasts der anderen Insert Moin-Kollegen, also wenn ihr nicht in der eigenen Folge dabei seid? Und das würde mich auch interessieren, liebe Kollegen.
Ja, also ich höre schon die meisten von euch. Die, wo ich selber dabei war, höre ich natürlich nicht, weil da weiß ich ja, was passiert. Aber, also wie gesagt, es gibt durchaus, gebe ich zu, manchmal so ganz abstruse japanische Spiele von Micha, wo ich dann vielleicht doch mal ab der Hälfte dann nicht mehr weiterhöre, aber ich höre zumindest immer irgendwie mal rein. Einfach auch so, damit ich weiß, okay, wer war da der Gast, was wurde da besprochen, damit man möglicherweise in folgenden Folgen sich nochmal irgendwie drauf zurückbeziehen kann. Oder manchmal gibt's ja sowas, dass dann irgendwie, keine Ahnung, der Gast schon ein anderes Spiel anspricht, was er auch gerade spielt und man sich dann irgendwie gleich merken kann, ach, guck ja, da suche ich gerade noch jemanden, dann kann ich den ja gleich deswegen auch nochmal anhauen oder so. Also das heißt, ich versuche schon, zugegebenermaßen klappt's nicht immer, alle Folgen zu hören, aber ich versuche schon, die meisten Folgen dann irgendwie zu hören. Tatsächlich auch die meisten, die hinten runterfallen aus Zeitgründen, sind die News-Folgen, was bei mir aber halt dran liegt, dass ich den ganzen Tag beruflich mit Spiele-News zu tun habe und deswegen die jetzt nicht hören muss, um zu wissen, was in der Games-Branche in der Woche passiert ist, weil ich das dann meistens schon weiß. Also ich hoffe, du mögest es mir verzeihen, Manu.
Ja, ja, unbedingt.
Ich höre tatsächlich relativ wenig von uns selber.
Aber du hörst auch generell am wenigsten Podcasts, glaube ich,
von uns generell drei. Relativ wenig Podcasts, genau. Wenn, dann höre ich eher so Sachen außerhalb von Spielen, wenn ich höre. Also ich mag Lage der Nation zum Beispiel sehr gern oder so, weil das halt, also es ersetzt für mich schon fast normale Nachrichten, dann solche Formate dann zu hören, das mache ich dann manchmal. Das liegt aber auch so ein bisschen an meiner Arbeit, also ich mache auch viel Musik und da ist dann Hören natürlich eher unvorteilhaft, aber wenn es dann mal irgendwie im Hintergrund läuft, dann eher so Podcasts, die nichts mit Spielen zu tun haben und bei uns nur sehr selektiv. Also es gibt da selten irgendwie Sachen, wo ich sage, ah geil, das müsste ich jetzt auch nochmal reinhören, deswegen höre ich unsere eigenen Casts, also meinen sie sowieso nicht, nur so zur Kontrolle mal reinklicken und gucken, ob auch alles okay ist, aber ansonsten höre ich uns eigentlich doch sehr, sehr wenig. Sorry, Jungs.
Also mir geht es da wie Daniel, ich versuche jede Folge zu hören, auch einfach aus Interesse, wie war der Gast, wie war die Chemie, um auch eben entsprechend Feedback geben zu können oder eben auch Dinge rauszuhören, die man dann vielleicht verbessert oder dass man sagt, ah, der Gast hat gut funktioniert mit dem oder auch interessant finde ich auch immer, wenn man selber mit einem Gast gepodcastet hat und dieser Gast ist dann bei euch zu Gast, zu hören, was sind so die Unterschiede, funktioniert es vielleicht besser, schlechter oder was Daniel auch gesagt hat, vielleicht gibt es irgendwelche Bezüge zu anderen Folgen, also ich versuche allein schon der übersichtshalber alle Folgen zu hören. Schalt dann auch aber ab und zu mal einfach, skippe ich dann auch mal so nach der Hälfte weiter, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel habe ich jetzt selber irgendwie kein Interesse daran oder so, aber passiert eher selten. Also in der Regel höre ich eigentlich alle Folgen. Die eigenen Folgen, klar, die höre ich auch nicht nochmal komplett an. Die hört man ja beim Schneiden oder beim Produzieren eh schon nochmal quer, um irgendwelche Störgeräusche oder irgendwelche Sachen rauszuschneiden. Meine berühmte Türklingel, wenn die kommt, muss ich natürlich auch rausschneiden. Dann hat man da schon genug gehört, also allein aus Kontrolle.
Also ich höre, was ich auf jeden Fall immer höre, sind halt Folgen, die irgendwie ein bisschen kontroverse diskutiert werden, damit ich halt auch selber ein bisschen im Bilde sind. Also wenn ich irgendwie merke, oder wenn wir irgendwie uns untereinander austauschen, ey, vielleicht ist da irgendwas gewesen, was vielleicht, wo wir eine Errata machen müssen oder so, oder dann höre ich das auf jeden Fall. Also ich will schon im Bilde sein, was so auch von der Außenwirkung passiert, das schon, also dann höre ich die Folgen natürlich an. Aber echt, also viele Sachen interessieren mich persönlich halt nicht so, die Spiele selber, also jetzt gar nicht ihr, sondern oder die Gäste, sondern es sind halt immer so, weiß nicht, iOS-Spiele oder so, ich spiele ganz selten auf dem Telefon oder irgendwie
Brettspiele.
Also ja, sowas wie Brettspiele oder Newsfolge, also das, weiß nicht, interessiert mich persönlich halt dann auch nicht so sehr und deswegen, weil ich eh schon sehr wenig Zeit mit Podcast verbringe, höre ich das dann auch selten. Also kommt drauf, also oft ist es aber manchmal auch so, dass ich einfach keine Zeit habe, bei einem Cast dabei zu sein, dass mich das Thema dann sehr interessiert irgendwie und wir finden einfach keinen Termin, wo wir dann irgendwie zu dritt oder, keine Ahnung, es klappt aus irgendeinem Grund nicht, diese Folgen höre ich mir dann meistens dann immer an. So, also es gibt auch Fälle, wo ich dann einfach nicht dabei sein kann und dann aber im Nachhinein trotzdem wissen möchte, was ihr über das Spiel denkt.
Ich finde es aber auch voll geil, Folgen von euch zu hören, weil man dann selber auch halt mal diese Konsumentensicht wieder hat. Also ich höre ja super gerne Podcasts und einfach Folgen zu hören, bei denen ich nicht dabei bin, die kann ich auch halt hören als Hörer. Und das genieße ich dann immer sehr. Also finde ich
ist ja auch cool. Durchaus so, das kriegt man natürlich öffentlich nicht mit, aber dass wir uns untereinander auch kritisieren. Also dass wir dann halt sagen, ey Manu, das war blöd oder sowas. Also da hast du zum Beispiel den Gast nie zu Wort kommen lassen oder in der Folge hast du das und das gesagt und das war völliger Quatsch oder sowas. Also kommt ja tatsächlich mal vor, dass man mit irgendeiner Meinung oder irgendwie, dass man irgendwas behauptet, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. So und dann ist
zum Beispiel der Preis von Farpoint.
Zum Beispiel, ja. Ja gut, ja. Da hat ja mittlerweile auch die Discord-Community eine korrigierende Wirkung auf sowas, dass die Leute dann da irgendwie Feedback liefern. Aber auch so ein bisschen so vom Moderationsstil, dass wir uns halt auch manchmal dann untereinander irgendwie darauf hinweisen, versuch mal das und das zu vermeiden. Da ist man ja auch nicht dagegen gefeit. Oder dass man dann sagt so, hey, du sagst in jedem dritten Wort quasi, versuch das mal zu vermeiden oder sowas. Und,
Das machen wir sogar relativ oft uns gegenseitig korrigieren. Und auch, ich hole mir auch von euch immer vorab manchmal Feedback, also wenn ich das Gefühl habe, dass eine Folge ein bisschen heiß ist aus irgendeinem Grund, aus einem bestimmten Thema und dann beraten wir uns vorher teilweise auch. Also das gibt's natürlich schon. Es ist nicht so, dass wir es einfach blind rausfeuern und sagen, hey, sondern wenn wir da, also wir können uns schon untereinander aufeinander verlassen, was auch das Feedback und die Meinung betrifft und das
schätze ich auch sehr.
Das ist auch total wichtig, also klar. Also auch wenn ich jetzt nicht alle 1800 Folgen gehört habe, ist es halt trotzdem, weiß ich schon, was ihr da macht. Und da ihr, oh, jetzt kommt der Schleimmodus. Da ich weiß, dass ihr es gut macht, muss ich ja auch nicht anhören. Oh.
Aber da können wir perfekt überleiten zur nächsten Frage von Sheeder oder Sheeder, weiß nicht, wie man es ausspricht. Gibt es Folgen, die im Giftschrank gelandet sind? Die kam letztes Mal auch schon, die Frage, Giftschrank, so nennt man das, glaube ich, wenn irgendwelche Sendungen, wie jetzt zum Beispiel gerade diese aktuelle WDR-Dokumentation produziert in den Auftrag gegeben sind, aber dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gesendet werden, sei es, weil irgendein Anwalt irgendwas untersagt hat, wie zum Beispiel bei der berühmten Zimmerfrei-Folge, die nicht gesendet werden durfte und so weiter. Gibt es sowas bei uns? Gibt es Folgen, die im Giftschrank sind, die produziert wurden, die nicht gesendet wurden?
Ja, ja, also die Folge Brettspiele eine Sucht, die wurde ja nicht gesendet. Nein, glaube ich nicht, ne? Ich glaube, wir haben alles gesendet.
Also ich kann ja nur für mich sprechen. Ich wüsste aber auch nicht, dass ihr irgendwie mal was produziert habt, was wir dann gar nicht gesendet haben. Es gibt vielleicht zwei Sachen, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Es gab einmal eine Folge, die aus technischen Gründen so überhaupt nicht funktioniert hat. Also ständig waren irgendwelche Abrisse, ich habe den Gast nicht richtig verstanden und die war dann irgendwie auch in zwei Teile aufgenommen und es hat überhaupt nicht mehr auch funktioniert, die zusammenzuschneiden. Und das Thema war jetzt auch nicht so super spannend. Die habe ich dann einfach irgendwann mal so gesagt, ach, die schneide ich irgendwann mal, wenn es irgendwie ganz, ganz Not am Mann ist. Und die habe ich dann nie versendet. Das ist aber jetzt auch kein Giftschrank, sondern da waren einfach auch, da war die Sprachqualität war nix. Das Thema hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Die habe ich dann irgendwann gar nicht gesendet. Das war noch zu Bam-Zeiten. Aber Giftschrank würde ich jetzt das nicht bezeichnen. Ja.
Ja.
Nee, habe ich auch nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie eine Folge fertig gemacht wurde und dann bis heute nicht gesendet wurde. Also waren schon so ein paar abstruse Fälle dabei. Zum Beispiel, dass ich bei einem Gast nachher gemerkt habe, dass er das Spiel gar nicht gespielt hatte. Also das ist mir dann während des laufenden Podcasts dämmerte mir das so. Also weil, ich sage mal, ich will jetzt diejenige Person jetzt da irgendwie nicht irgendwie bloßstellen, deswegen umschiffe ich das jetzt so ein bisschen. Aber es war halt so, dass es da ein Oberthema gab. Also es war quasi ein Lizenzspiel und wir haben relativ viel Zeit mit dem Sprechen über die eigentliche Lizenz verbracht, wo der Gast sich mega gut auskannte. Und deswegen fiel das gar nicht so auf, dass er dann das eigentliche Spiel nicht gespielt hat, weil er trotzdem irgendwie zu dem Lizenzthema voll viel sagen konnte. Ne? Also es war nicht die Folge, aber als Beispiel, vielleicht zum besseren Verständnis, Micha, wenn du zum Beispiel jetzt jemanden hast, der mega der Tekken-Experte ist und sich total gut auskennt und dann kann man auch einfach über Tekken 7 wahrscheinlich relativ so reden, als ob man sich da recht gut auskennen würde. Und es würde gar nicht so ausfallen. Also es war wirklich nicht diese Folge, aber ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja, ja.
Und so eine Folge hatte ich tatsächlich auch mal, das ist dann im Nachhinein, und dann habe ich halt dann am Ende der Aufnahme, jetzt muss ich ja doch mal blöd fragen und sowas, und nee, dann hat es ja irgendwie aus technischen Problemen nicht funktioniert, das Spiel lief irgendwie nicht oder sowas, und dann war es aber so witzig, dann mussten wir da beide so drüber lachen, und ich glaube tatsächlich, es ist auch den Hörern, also nicht allen aufgefallen. Also deswegen,
nee, ich kann mich da auch noch dran erinnern, das ist echt gut umschifft worden, ja. Aber das war wirklich die absolute Ausnahme, wie du schon gesagt hast, weil das Oberthema, das war irgendwie unklar. Aber das kommt ansonsten echt nicht vor. Also ansonsten gucken wir schon auch, dass die Gäste das Spiel gespielt haben.
Also was natürlich schon mal vorkommt, ist, dass wir mal so ein Segment rausnehmen aus technischen Gründen oder weil wir einfach einen Fehler gemacht haben. Das passiert schon. Also dass man irgendwie sich so vertut. Also es gibt so technische Unterbrechungen oder mehr so die halt so einfach im normalen Alltag passieren, dass der Postbote klingelt und so, das ist ja normal, das hört ihr dann im Regelfall eigentlich nicht.
Oder außer bei Manu.
Außer bei Manu. Oder das Telefon klingelt, das passiert mir öfter mal, aber die, ansonsten, was ist halt vielleicht, also das, ich habe schon mal hier und da ein Segment rausgenommen, weil wir, also ich und der Gast oder die Gästin dann irgendwie im Nachhinein bemerkt haben, ach Mist, da haben wir uns vertan oder das ist jetzt irgendwie doof oder da haben wir uns irgendwie missverstanden oder sowas, das habe ich schon gemacht, also so kleine.
Ja, aber das ist ja nicht der klassische Giftschrank, das gehört ja zur Post-Production auch dazu, dass man eben, wenn man sowas merkt, dann auch rausnimmt, nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich.
Wir schneiden ja generell sehr wenig, bis gar nicht eigentlich so, aber es kommt trotzdem ja einfach mal vor, dass man sich dann, also keine Ahnung, dass da irgendwie mal eine Kleinigkeit irgendwie ist oder es ist einfach eine falsche Information, aber das ist auch eher selten, also ich würde sagen, so von 20 Folgen passiert das einmal.
Ich kann auch mal ein Beispiel geben aus der jüngsten Vergangenheit, ich habe nämlich in Prey, in dem Nachschlagformat einen fiesen Moon-Spoiler eingebaut. Also ich habe im Prinzip den ganzen Moon-Film verraten was da am Ende passiert. Und
ja, weil du eine Parallele ziehen wolltest und ich dann so, what, kannst du doch nicht machen.
Genau, und das haben wir dann uns dazu entschieden, dass wir das im Nachhinein rausschneiden. Aber es fiel gar nicht so auf, weil wir dann irgendwie so einen perfekten Anschlusspunkt geschaffen haben, dass diese kurze Moon-Monolog im Grunde gar nicht als fehlend auffällt. Und mir ist es im Moment gar nicht so aufgefallen, weil ich irgendwie mittlerweile der Meinung war, den hat jeder gesehen, der ist ja auch mittlerweile irgendwie 8, 9 Jahre alt oder so wahrscheinlich. Dann, Manu, hast du zu Recht gesagt, boah, wer den jetzt noch nicht gesehen hat und auch überhaupt nicht drauf vorbereitet wird, also gar nicht jetzt irgendwie die Chance hat, da kommt jetzt ein Spoiler, ich schalte mal aus oder ich spule mal vor, sondern der einfach aus heiterem Himmel kommt zu einem Thema, was jetzt ja nicht mal in der Headline von der Folge steht. Und dann haben wir uns da irgendwie drauf geeinigt, dass es sinnvoll ist, das einfach auszuschneiden.
Mir fällt gerade noch ein, es gab einmal eine Situation, die wirklich Giftschrank-Kategorie verdient. Da hatten wir einen Cast, hatten wir auch einen Gast, der schon sehr oft dabei war. Und Micha, du erinnerst dich, da gab es dann einen fiesen Witz im Podcast, der uns völlig aus der Bahn geschmissen hat, der über Anne Frank war. Und das ist uns im Cast überhaupt nicht so, wir waren beide irgendwie so vor den Kopf gestoßen, aber haben irgendwie so nervös gelacht und haben dann den Podcast auch so, das war irgendwie gleich morgens um 7 irgendwie aufgenommen, dann online gestellt und dann gab es zu Recht auch, das war noch zu Superlevel-Zeiten, gab es dann zu Recht auch Kritik in den Kommentaren, was denn das sollte, völlig taktlos und so weiter, und da haben wir uns dann auch entschuldigt, haben dieses Segment dann auch rausgeschnitten. Also dieses Segment ist jetzt wirklich dann im Giftschrank, das steht dann auch nicht mehr online, das haben wir dann nachträglich rausgenommen, weil wir da einfach auch völlig nicht nachgedacht haben. Das war dann im Cast, wussten wir nicht, wie wir darauf reagieren sollten, war dann auch irgendwie allen unangenehm im Nachhinein, und das haben wir dann wirklich auch rausgenommen, sorry gesagt und dann auch gemerkt, dass wir dann direkt nach dem Cast eigentlich schon hätten drüber reden müssen, dass sowas gar nicht erst auf Sendung geht. Das das war definitiv ein Fehler.
Muss man aber halt natürlich aber auch
das
sagen,
ist, das war der Gast. Giftschrank.
Na? Also es, der ja, Witz kam ja
zum
nicht.
Zum Glück war es der Gast.
Nein, also ich meine, das ist ja auch immer ein bisschen das Risiko, dass wir natürlich auch irgendwie mit eingehen, wenn wir Gäste einladen, dass du ja nie weißt, wie der Gast reagiert oder was der Gast sagt. Und wenn ihr das jetzt gemacht hättet, dann hätte ich halt gesagt, ja gut, da muss man sich halt einfach als Moderator, der mittlerweile jetzt, wie wir ja auch durchaus einiges an Erfahrung mitbringt, da muss man sich halt einfach besser im Griff haben. Und da war es halt wirklich der Gast. Das ist natürlich dann immer ein Risiko. Und noch dazu war der nicht mal gut, der Witz. Also ich bin ja durchaus jemand, der sagt, man kann auch über solche Sachen mal schwarzhumorige Witze machen, man muss auch mal über sowas lachen dürfen, das muss erlaubt sein, aber der war auch einfach blöd, also der war nicht mal irgendwie gut.
Ja,
und deswegen,
das war dem Gast ja dann auch unangenehm. Aber das ist echt wirklich ein schwieriges Thema, vielleicht kann man an der Stelle noch ein bisschen weiterreden, weil wenn der Gast sowas macht, wie geht man damit um, wenn das jetzt zum Beispiel diesem eigenen Leitbild, was wir ja auch haben, widerspricht? Das war auch eine Frage von rbtvshitstorm.is, ich weiß nicht, was das
ja. Wie war das?
RBTV Shitstorm IS. Ich glaube, das ist ein Bohnen-Fan, der vielleicht die Shitstorms bei den Rocket Beans kommentiert oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall heißt sein Twitter-Account so. Mhm. Der fragt nämlich, wie oft hattet ihr schon gute Themen oder Ideen, die aufgrund eures ethischen Leitbilds abgelehnt habt, beziehungsweise weil jemand an einem Projekt oder an einem Thema beteiligt war, was dem widerspricht? Schränkt euch das groß ein oder kommt das eher selten vor? Und das geht ja so ein bisschen in diese Frage über. Wie reagiert man darauf, wenn ein Gast zum Beispiel sowas sagt oder macht oder keine Ahnung, auch sexistische Dinge sagt oder so Formulierungen wie Spast oder sowas benutzt, was ja durchaus in den Anfangstagen bei Insert Moin ja auch Gäste gab, die sowas gesagt haben und gemacht haben, wo wir dann selber ja auch gesagt haben, bei uns bitte nicht.
Ja, genau das, bei uns bitte nicht. Ich sag dann, also wenn es ja. Aber also mittlerweile muss ich sagen, gibt's halt keinen einzigen Gast, der das heute so macht. Also oft wissen die Leute halt auch, wo sie eingeladen werden und dass es bestimmte Hausregeln für bestimmte Begriffe und so gibt irgendwie. Also es gibt halt irgendwie manchmal Gäste, die gehen in ihren eigenen Podcast sehr, sehr frei mit Gags und so um und reden und fluchen auch sehr viel. Und die kommen dann aber dann zu mir und sagen, ey, ich würde gerne drüber reden. Und ich weiß, dass Insert Moin da einfach ein bisschen, also da gibt's Benimmregeln. Und das machen die ganz von selbst, da muss ich gar nichts machen. Die sagen halt einfach so, nee, die drücken sich dann auch ein bisschen anders aus. Und es funktioniert auch hervorragend. Und aber es gab so, früher gab es da schon mal so ein paar Sachen, wo man dann vielleicht mal so ein bisschen interveniert hat, ne? Und dann geguckt hat, dass es dann irgendwie passt so. Also manchmal sind die Leute ja auch komplett neu und reden dann einfach frisch Holz und dann sitzt dann da und denkst so, oh Gott, was hat die denn jetzt gerade gesagt, die Person? Da muss man dann irgendwie entgegensteuern.
Ja, aber ich denke, da kommunizieren wir ja auch entsprechend transparent und offen. Und jeder, der Insert Moin hört, weiß ja auch, wie wir darüber denken, wie wir über sowas, dass wir selber eben nicht so Wörter benutzen, weil wir eben halt da relativ offen auch sein wollen und das dann auch unseren Gästen klar. Also wie du schon gesagt hast, man muss da eigentlich gar nicht groß intervenieren. Gäste, die bei uns sind, verhalten sich auch so irgendwie, gell?
Ja, das ja. passt eigentlich ganz gut. Aber ich finde diese Frage ganz interessant. Also, entschuldige, ich lasse erstmal deine Antworten ab.
Nee, es ist halt so, ich finde, man muss natürlich schon immer trennen zwischen Gast und Moderator. Natürlich steht am Ende unser Name darunter und es ist unsere Webseite und wir stehen da in der Verantwortung. Also ist man natürlich auch so ein bisschen mitverantwortlich für das, was der Gast sagt, weil man dem ja auch eine Plattform bietet. Aber man muss schon trennen. Also ich bin jetzt durchaus bereit, einem Gast gewisse Verhaltensformen zuzugestehen, die ich vielleicht bei mir selber nicht durchgehen lassen würde, wenn ich es mal so formuliere, weil ich halt sage, gut, da muss auch der Hörer unterscheiden können, muss halt sagen, ja, das ist halt der Gast, der das so sagt und nicht die Leute selber. Das, wie gesagt, ist immer das Risiko, was man halt eingeht, wenn man Gäste mit einlädt. Aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es da euch geht. Man hat natürlich auch als Moderator so ein bisschen die Möglichkeit, halt einen Ton vorzugeben. Und es ist total interessant, nicht bei allen Leuten, aber die meisten Leute vergessen sofort, dass die Aufnahme läuft. Und man denkt auch selber als Moderator in dem Moment oft nicht dran, hey, da hören jetzt später irgendwie 10.000 Leute zu. Sondern man hat im Grunde das Gefühl, man redet da mit jemand anders halt über ein Spiel und es wird halt zufällig aufgenommen. Und wenn man da halt selber einfach eine gewisse Moderationsform an den Tag legt, einen gewisseren Sprachstil, dann passen sich die meisten Leute da relativ schnell an. Also wenn du natürlich gleich auch so eine schnoddrige Art vorgibst und irgendwie anfängst zu fluchen und so, dann passt sich der Gast natürlich auch an, weil er dann merkt, oh, das geht halt hier. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einem Schiedsrichter beim Fußball. Ich liebe meine Fußballvergleiche, aber naja, wenn ein Fußballspiel irgendwie gleich relativ brutal anfängt und der Schiedsrichter alles weiter winkt und durchgehen lässt und alle merken, hey, hier kann man voll hacken, der Schiri pfeift nichts, dann wird's auch eine Hackerei. Wenn die aber alle gleich merken, oh, der Schiedsrichter pfeift sofort ab, wenn da irgendwie ein bisschen auf die Socken gibt, dann merken auch gleich alle, hey, hier, es geht hier nicht. Also das heißt, du bist natürlich als Moderator noch ein bisschen so ein Schiedsrichter, insbesondere in der Diskussion, wo es halt zum Beispiel bei einem Brunch-Thema vielleicht ein streitbares Thema gibt, wo zwei Gäste da sind, die so ein bisschen unterschiedliche Positionen einnehmen. Dann sehe ich mich halt als Moderator auch in der Rolle, dass ich mich möglicherweise durchaus auch mal auf die Seite des einen schlagen muss, wenn ich merke, oh, der gerät jetzt gerade hier unter die Räder. Also der ist in die Ecke gedrängt argumentativ, der hat vielleicht gerade nicht die verbale Kraft, sich da rauszureden, weil er einfach nicht so eloquent ist. Und dann muss ich ihm einfach ein bisschen zur Seite stehen, also auch ein bisschen den Gast beschützen so ungefähr. Und da sieht man sich halt natürlich auch als Schiedsrichter, der dann eben auch versucht, das Ganze ein bisschen zu leiten oder halt auch mal einfach sagt so, ui, vielleicht ein bisschen mal Tempo rausnehmen und vielleicht jetzt mal hier nicht so Wörter benutzen.
Ja, und Themen, die wir ablehnen mussten aufgrund unseres Leitbilds, weiß nicht, Themen ist jetzt eher schwierig. Ich finde es halt, es gibt halt Menschen, die wir sehr gerne und oft eingeladen haben, wie zum Beispiel den guten Ben Flavor, unseren guten Freund Rudi, der halt früher quasi auf einer journalistischen Seite war, der eben als Autor aktiv war, mit dem wir ja auch quasi das Brunch-Format damals bei Breakfast-Zeiten gegründet haben, der dann mein regelmäßiger Brunch-Gast war, weil der Boris damals keinen Bock drauf hatte und der dann aber eine Festanstellung beim Publisher angenommen hat und seitdem eben halt auch nicht mehr so als klassischer Gast in Frage kommt, außer es geht halt irgendwie um seinen Beruf, um Publisher sein oder um PR-Manager oder weißt du, also wenn wir quasi diese Folgen machen, was macht eigentlich ein Social-Media-Manager bei Koch oder sowas in der Art, dann könnte er wieder als Gast auftauchen, aber mit ihm wieder über Spiele reden oder über Metathemen wird halt schwieriger, um das jetzt mal so als konkretes Beispiel zu bringen, dass wir eben sehr viele Gäste auch haben, die dann die Berufe gewechselt haben und eben in die auf die Publisher-Seite gegangen sind. Und das widerspricht ja dann einfach unseren Leitlinien. Also da merken wir schon oft, dass es uns einschränkt. Aber das ist ja auch was, was wir bewusst so machen, weil wir da eben diese Neutralität dann auch nicht mehr gewahr sehen. Aber bei Themen eher schwierig, oder? Bei Themen gibt's eigentlich nichts, wo wir uns selber zensieren sozusagen oder irgendwas einschränken. Es kommt ja immer oft darauf an, mit welchem Gast man welches Thema macht.
Nö, das hatten wir eigentlich, glaube ich, auch bisher noch nie, ne? Also wir haben da immer so gut wie also wenn es jetzt nicht gegen Leitlinien war, halt jedes Thema dann irgendwie auch in Betracht gezogen. Also es gibt manchmal gibt's halt diese Konflikte mit PR, das ist aber auch immer das, was wir dann vorab immer klären. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, manchmal habe ich auch keine Lust auf bestimmte Themen. Also manchmal kommen Spiele raus, wo ich denke, darüber sollte man sprechen, aber ich habe aufgrund der Stimmungslage in den Social Medias dann jetzt gerade keinen Bock drauf. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Fall, so irgendwie, ich glaube Frühjahr oder letztes Jahr war das irgendwie, da war das so, ich mag ja total gerne Trash-Spiele. Und da sind auch viele von den japanischen Fanservice-Sachen dabei. Und da gab es irgendwie eine Phase, wo wir sehr, sehr krass von so Gamergatern irgendwie angegangen worden sind. Vielleicht erinnert ihr euch das? War so letztes Jahr irgendwann. Und auf diese Scheiße hatte ich dann überhaupt gar keinen Bock, dann irgendwie mich dann auf Twitter mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, die dann auch ganz viele, und dann weißt du auch, dass da im Hintergrund viele Non-Mentions laufen, also so ein kleiner Kleinkrieg. Und dann gab es aber dann so ein Spiel, was so in diese, was ich gerne besprochen hätte irgendwie, aber wo ich auf der einen Seite einige Sachen gelobt hätte, auf der anderen Seite aber auch viele Sachen kritisiert. Und ich habe dann so schon von meinem geistigen Auge gesehen, wie die Gamergate-Leute dann irgendwie dann auf die Barrikaden springen und sagen so, guckt euch den an, der ist wieder so hier so ein Insert-Moin-Ding und so. Und da hatte ich einfach keine Nerven zu. Dann habe ich halt intern gefragt, soll ich das besprechen oder verschieben wir das? Weil jetzt gerade, weil wir da irgendwie auch sehr wenig Zeit hatten und auch einfach nicht den Kopf für solche Sachen. Und dann haben wir dieses Thema geskippt. Also sowas gibt's.
Aber das ist ja dann wirklich eher die eigene, will ich mit Backlash irgendwie umgehen oder nicht?
Also ich überlege, das
ist nichts, was unsere Leitlinien widerspricht, sondern wirklich hab ich selber den Nerv dazu, dieses Thema dann auch entsprechend danach noch zu begleiten.
Das heißt nicht, dass das Thema nicht kommt. Also ich baue das Spiel, was ich damals besprochen hätte, jetzt irgendwie in einen anderen Beitrag ein, gesammelt mit ein paar anderen Sachen irgendwie so. Das kommt dann irgendwann mal wieder. Aber manchmal ist es einfach so ein Gefühl, dass du bestimmte Sachen nicht besprechen willst, weil jetzt gerade auch die Stimmung da jetzt gerade nicht ist. Also wenn, das ist aber eher so eine Eigen, ja, aber ist das eine Eigenzensur? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es eine Präventivmaßnahme, die von einem selber ausgeht.
Naja, es ist schon so ein bisschen eine Schere im Kopf da natürlich, aber das hat ja eigentlich nichts mit unserem Leitbild zu tun. Es ist ja nicht so, dass unser Leitbild dich jetzt davon abgehalten hätte, sondern du hast halt einfach irgendwie gesagt, ich habe jetzt gerade nicht die Nerven für dieses Thema.
Genau.
Das hat ja nichts mit dem Leitbild zu tun. Also ich hatte schon mal so einen Fall mit einem Indie-Spiel, da hatte ich irgendwie das Gefühl, also beziehungsweise die PR-Agentur hatte meiner Meinung nach, die dieses Indie-Team betreut hat, null bis wenig Ahnung von der Games-Branche. Und die haben dann einen sehr komischen NDA-Ding rausgeschickt, der sehr einschränkend war und mit so, ja, wenn du vor dem so und so vielten über das Spiel berichten möchtest, dann darfst du nicht über diese Level, über diese Spielaspekte und über diese Dings. Und also da stand jetzt nicht de facto drin, du darfst nur Positives sagen. Aber es war so, durch die Hintertür war das im Prinzip, also es war irgendwie so, alles, was man an dem Spiel kritisieren könnte, war so ausgeklammert, so dieses, aber also aus Spoilergründen, so dieses, weil dann halt, es war jetzt nicht so, aber das Beispiel ist halt, du hast halt irgendwie, keine Ahnung, ein Crafting-System, was überhaupt nicht funktioniert, und sagst du halt, ja, aus Spoilergründen darfst du nicht über das Crafting-System sprechen. Und dann ist halt so, ja, damit nimmt man mir im Grunde einen Moment weg, wie ich das Spiel kritisieren könnte. Und dann habe ich halt auch tatsächlich gesagt, nö, dann halt nicht, dann unterschreibe ich das auch nicht. Und daran war dann im Grunde der Testcode geknüpft. Und die haben dann aber trotzdem eingeschickt. Und dann, also ich habe es dann nicht unterschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich nichts unterschrieben habe, kein NDA, bin ich da auch nicht dran gebunden. Und sie haben dann halt wahrscheinlich, ging dann einfach nur darum, dass ich den halt dann nicht eine Woche vorher bekommen habe, sondern erst irgendwie dann ein paar Tage nach Release. Und das war dann auch okay. Aber das war dann eher sowas, dass ich das Thema jetzt nicht wegen des, also da hätte ich dann wirklich gesagt, aufgrund unseres Leitbilds hätte ich vielleicht das Thema nicht einfach runterfallen lassen. Und ich hätte dann halt auf den Key verzichtet und mir das Spiel dann halt so gekauft, um drüber zu sprechen. Aber das war halt sowas, was ich jetzt auch gar nicht irgendwie gemacht hätte, wenn unser Leitbild dagegen gesprochen hätte, sondern das hätte ich einfach aus persönlichem, das wirkte halt spanisch, ne?
Ja, und genau. Eben, also das Einzige, wo wir wirklich uns selber einschränken aufgrund des Leitbilds, ist, wenn Micha selber an einem Spiel aktiv mitgewirkt hat als Entwickler, indem er halt vielleicht den Sound gemacht hat, den Text geschrieben hat, sowas gibt's ja, dann reden wir da auch nicht drüber. Das ist ja ganz klar, das steht ja auch in unserem Leitbild drin, weil auch Daniel und Micha so gut, Daniel und Manu, weil wir einfach so eng mit Micha sind, dass wir da einfach nicht glaubhaft irgendwie neutral drüber berichten können. Also das ist wirklich die einzige Einschränkung. Aber ansonsten inhaltlich, auch wenn ein Macher des Spiels, wie jetzt zum Beispiel aktuell bei diesem E3-Fall, dieses Cyberpunk-Spiel, was wirklich faszinierend aussah, da gab es dann auf Twitter so ein bisschen so ein Tumult um den Macher des Spiels, weil der sehr offensichtlich auf Twitter auch sich der Gamergate-Community zugeschrieben hat und auch gesagt hat, die Dystopie in seinem Cyberpunk-Spiel ist quasi, wenn er sich vorstellt, wenn die Feministen gewonnen hätten. Ja, also solche Sachen hat er gesagt, er hat sich auch schon wieder ein bisschen davon distanziert. Das wäre zum Beispiel für mich kein Grund, nicht über das Spiel zu sprechen, sondern dann würde ich halt eben genau das auch journalistisch versuchen aufzugreifen im Cast. Also wenn das eine Auswirkung hat auf das Spiel, dann kann man das ja auch kritisch im Cast über dieses Spiel dann besprechen. Also das wäre für mich, auch wenn ich eben völlig gegen das, was da bei Gamergate passiert, bin aus einer moralischen Sicht, fände ich das trotzdem ein Thema für den Podcast, dann eben das auch zu thematisieren. Also das wäre für mich kein Grund, dieses Thema oder dieses Spiel zum Beispiel abzulehnen.
Ich finde so
auch sowas wie Hunted oder sowas nicht.
Ja. Ich finde so Boykottaufrufe immer total albern. Also es hat jetzt gar nichts mit diesem Fall zu tun, sondern grundsätzlich mit keine Ahnung, in der europäischen Version wurden die Brüste kleiner gemacht, weil wenn man sich hier die Vergleichsdinger anschaut, also boykottieren wir dieses Spiel, Publisher XY, finde ich dann auch immer irgendwie blöd. Oder genauso mit, war es in der deutschen Version, sind keine Hakenkreuze drin, deswegen spiele ich Wolfenstein nicht oder sowas, oder besorg mir die US-Version. Und das ist auch sowas, wo ich sage, schaut doch erstmal das fertige Produkt an, vielleicht passt sogar besser, vielleicht stört es überhaupt nicht, vielleicht ist es halt eine Szene aus einem 90-Stunden-Rollenspiel, wo halt ein Nebencharakter vielleicht mal irgendwie anders gestaltet wurde, zerstört das denn wirklich die komplette Gesamtwirkung dieses Spiels? Und also da im Vorfeld, also da habe ich halt auch immer das Gefühl, das ist halt dieses Social-Media-Problem, weil da wird halt irgendwas rausgegriffen, ein Screenshot, Assassin's Creed Unity, da ist halt mal bei einem irgendwie die Grafik nicht richtig geladen worden, Mass Effect Andromeda, oder hat halt irgendwie die Animation nicht richtig funktioniert, sofort ist der riesen Shitstorm da und alle, Scheißspiel, kaufe ich nicht mehr, wird boykottiert. Und
ja, das ist ganz furchtbar. Also ich finde, viele schreien dann auch, oh, Zensur, es ist alles ganz furchtbar, es ist, wir werden bevormundet, das ist alles ganz schlimm. Und manchmal haben gerade solche Änderungen, also du hast jetzt wahrscheinlich am Anfang auch so japanische Sachen angesteht. Manchmal sind das auch einfach kulturelle Sachen, die werden angepasst, damit das hier besser funktioniert, weil vielleicht auch bei der Lokalisierung, es hat jetzt nichts unbedingt was mit Sex zu tun. Manchmal sind es auch einfach inhaltliche Anpassungen, damit das in einem anderen Kulturkreis auch funktioniert. Lokalisierung ist nicht nur bloß Text übersetzen, Lokalisierung ist manchmal halt auch eine gewisse Anpassung. Und du hast, es gab früher wirklich Beispiele, wo die Leute wo Japaner einfach ganz harmlos irgendwie ein Spiel gemacht haben, wo aus westlicher Sicht gesehen total krasse antichristliche Symbole drin waren. Und sie wussten es einfach nicht, also sie wussten es nicht, sie dachten einfach nur, es sah cool aus. Und dann haben die Leute, dann haben die westlichen Publisher das Spiel dann gesehen irgendwie und gesagt so, ey, Moment, können wir so nicht zeigen, weil das sieht alles aus wie Kuckucksklan und so. Und die hatten keine Ahnung, die hatten wirklich keine Ahnung und so. Also, und solche Sachen passieren halt eben halt auch bei so größeren Rollenspielen. Das sind dann oft manchmal nur so Nebensätze oder so. Irgendwie, also zum ein witziges Beispiel. Also es gibt ja immer so Namen, Japaner lieben deutschen Namen, so von Panzern oder was weiß ich irgendwie. Und dann gibt es oft so Sachen, die mit Schwertern zu tun haben oder Zeit, weil das so von Klang irgendwie ganz interessant für die klingt. Und es gab ein Rollenspiel, ich weiß das genau Rollenspiel jetzt nicht, aber es gab eins, da gab es ein Schwert, das hieß Kaiserschnitt.
Sehr schön.
Aber sie wussten nicht, was es wirklich heißt. Sie wussten nicht, dass das damit das Operative gemeint ist, sondern sie dachten einfach nur an den Kaiser, ne, wie König, der Kaiser, und Schnitt wie Schneiden. Und weil
das Schwert halt schneidet, natürlich.
Ja, und es klang halt für die total cool. Kaiserschnitt so, also wie Kaiser, ne? Und das, aber die Deutschen sehen das natürlich und sagen, scheiße, das kann man so natürlich nicht lassen. Und haben dann irgendwie Königsschwert oder sowas draus gemacht oder Kaiserschwert draus gemacht. Aber das sind so die klassischen Sachen. Das sind oft manchmal auch kulturelle Sachen. Und außerdem denke ich, wenn man mal ein Kostüm ändert, ne, weil Nintendo sagt, na gut, wir wollen jetzt versuchen, das jetzt an 6-Jährige zu verkaufen, dann können wir jetzt nicht unbedingt die fetten Bikini-Kostüme reinmachen, dann kann ich das auch nachvollziehen und macht das ganze Spiel auch nicht kaputt. Das ist ja ein winziger Teilaspekt des Spiels. Wer jetzt ein Spiel nur deshalb kauft, der interessiert dich ja wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht.
Der kann ja auch die Importversion holen. Ja, aber das, kann, wir schweifen ab. Ich glaube, das ist ein Thema für einen ganz eigenen Cast.
Das wäre vielleicht mal ein ganz guter Brunch irgendwie. Ist ein interessantes Thema, weil es gibt ganz
viele. Können wir vielleicht auch mal Leute einladen, die sich um Lokalisierung kümmern. Also vielleicht so Leute aus dem deutschen Nintendo Treehouse Team oder so. Da gibt's ja ganz witzige Dinge.
Ich habe ja selber jetzt, also wir haben das ja vorhin gesagt, habe ja selber was übersetzt irgendwie. Und dann gab's oft so Redewendungen, die im Englischen total geil sind und einfach in anderen Sprachen nicht funktioniert haben. Und wir hatten dann in der Google Doc, nur so jetzt abschließend, dann einfach so dann wirklich international dann echt Schwierigkeiten gehabt, das anzupassen. Der Franzose kam und sagte, hey, das kann ich nicht übersetzen. Der Japaner kam und sagte, das kann ich nicht übersetzen. Mhm. Und dann hat nur im Englischen funktioniert, dieses Wortspiel. Und so ist das manchmal, dass manche Sachen dann nur in einer Sprache funktionieren und dann musst du irgendwie in einer anderen Sprache versuchen, da irgendwie was eine Alternative zu finden, die in den Kontext passt und jetzt nicht alles komplett kaputt macht. Aber es ist blöd.
Ich frage mich ja, wie aus Hutbier Malzbier wurde, aber das ist auch ein Thema, was schon einen Weg passt. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Einzelspieler fragt, was haltet ihr für wichtiger, dass es konsolenexklusive Titel gibt, um eine Plattform zu pushen, oder dass es Cross-Plattform-Multiplayer gibt, damit mehr Spieler zusammenspielen können? Gerade jetzt im Zuge der E3 eine Frage, die auch durchaus bei unseren E3-Cast ja dann auch kritisiert wurde und wir als Sony-Fanboys verschrien wurden. Deswegen können wir das vielleicht in diesem Kontext ein bisschen klarer stellen, wie wir zu diesen konsolenexklusiven Titeln stehen. Oder Daniel, fang doch mal an. Du bist ja unser größter Kritiker hier bei Xbox.
Schwere Frage, weil die Frage ist natürlich, was halte ich persönlich davon? Und da muss ich sagen, also privat wäre es mir natürlich am liebsten, es würde alle Spiele für alle Plattformen geben und alle könnten Cross-Plattform zusammenspielen, egal auf welcher Konsole sie jetzt gerade unterwegs sind. Also das
eben wollte ich gerade sagen, eigentlich sehr einfach zu beantworten.
Ja, die Frage, das wäre mir jetzt der liebste Fall. Aus Branchensicht verstehe ich natürlich schon, dass es konsolenexklusive Titel gibt und wohl auch geben muss, weil natürlich jeder Plattformhalter irgendwie Argumente braucht. Warum solltest du dir jetzt Konsole XY kaufen, gegebenenfalls sogar mehr Geld ausgeben für die und die Konsole? Welche USPs bekommst du da? Und da kann ich dann halt schon verstehen, dass man da sowas braucht, um natürlich auch irgendwie Argumentationsmaterial in der Hand zu haben. Und andererseits gibt's aber halt auch teilweise oft konsolenexklusive Titel, wo ich sage, wow, die haben ein grafisches Niveau, das hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn man für 3-4 Plattformen hätte entwickeln müssen, weil dann ist halt meistens die schwächste Plattform der kleinste gemeinsame Nenner, für die man im Kern dann produziert und klar, die anderen kriegen dann vielleicht noch so ein bisschen Polish, aber im Grunde geht's halt nicht viel höher, weil du hast halt ein Grafikniveau und deswegen sage ich halt bei manchen Spielen schon irgendwie, naja, also bei so einem Uncharted 4, das gäb's halt wahrscheinlich in der Grafikqualität nicht. Also weil da halt wirklich nur für PS4 und dann wurde aber auch das letzte bisschen Power rausgeholt, was die Konsole hat, damit das wirklich ein Grafikniveau hat, wo dir die Augen schmelzen. und Forza ist das beste Beispiel. Ich weiß halt nicht, ob man aus einem Forza Horizon nicht so viel rausholen könnte, wenn Microsoft das nicht als Leuchtturmtitel erkoren hätte und gesagt hätte, hey, ihr ballert jetzt alles, was die Konsole quasi kann und arbeitet so lange dran, bis das wirklich perfekt aussieht, auf einem grafischen Niveau, das halt einfach nicht möglich wäre, wenn wir es irgendwie auch auf 3 andere Plattformen bringen müssten. Und man hat ja leider bei dem letzten Mal gesehen, was das für ein Debakel gibt, wenn man es auch für PC bringen muss. Und deswegen, ich finde, da gibt's kein richtig oder falsch. Also
die Frage ist ja, was haltet ihr für wichtiger? Das ist natürlich dann, also wichtiger finde ich konsolenexklusive Titel für die Spiele und für die Marken, weil wichtig ist Cross-Plattform-Multiplayer für die Hersteller der Konsolen überhaupt nicht und für die Spielehersteller glaube ich auch nicht. Also ob du jetzt nur mit PSN-Leuten spielst oder nur mit Xbox-Leuten im Multiplayer, es gibt so Ausnahmetitel wie Rocket League, die sicherlich auch davon profitieren, dass einfach sehr viele Leute Cross-Plattform spielen können. Aber so Spiele wie zum Beispiel dann Ubisoft Wildlands, Tom Clancy's Wildlands oder sowas in der Art, Entschuldigung, Ghost Recon Wildlands, jetzt haben wir's. die würden ja nicht davon profitieren, sage ich jetzt mal, dass halt PC-Spieler mit Maus und Tastatur und dann die Konsolenspieler mit Gamepad spielen. Also von daher finde ich die Frage, was ist wichtiger, ist, glaube ich, ganz klar zu beantworten, dass die konsolenexklusiven Titel einfach eine sehr starke Kaufanreizwirkung haben für die Hersteller. Was mir lieber wäre natürlich wirklich, dass ich mir einfach immer aussuchen könnte als Konsument, wo läuft das Spiel am besten Und dann kaufe ich es mir für diese Konsole oder für diese Plattform, für den PC in dem Fall. Oder, schlecht optimiert, das hole ich mir doch lieber für die Xbox oder sowas. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, als Spielehersteller ist man ganz froh, wenn man nur für ein System, für ein Zielsystem entwickeln muss, weil man da einfach viel mehr rausholen kann. Da kann Micha sicherlich auch mehr zu sagen.
Mir ist das so gleichgültig. Also für mich persönlich, ich bin ja echt so ein bisschen wie bei Daniel, so, mir ist das so egal. Also ich finde das als Sammler finde ich es immer doof, dass es mehrere Versionen gibt, weil ich würde am liebsten diese Entscheidung gar nicht haben. Ich will einfach nur ein gut optimiertes Spiel haben, dass das einfach auf einer Plattform absolut hervorragend läuft, statt irgendwie so ein Cross-Plattform 4, wo es auf der einen Plattform Kantenflimmern gibt, auf der anderen ein Bild zerreißen. Weil ein Kompromiss gefunden werden muss, finde ich doof. Also ich finde, man sieht an so exklusiven Titeln, die sind sowohl auf Xbox als auch auf PlayStation irgendwie halt einfach die technisch sauberen Titel, weil es natürlich für so ein Team auch einfach viel einfacher ist, die auf eine jeweilige Plattform zu optimieren. Und es sind oft dann auch die Spiele, wo ich dann auch technisch merke, das ist cool, dass die sich da auf eine Sache konzentrieren konnten. Sieht man ja an den exklusiven Studios, die jeweiligen Hersteller irgendwie haben. So bei Cross-Plattform-Sachen gibt es halt immer diese Kompromisslösung. Wenn man jetzt nicht gerade so eine Engine hat wie Unreal Engine, die dann irgendwie einen ganz guten Kompromiss findet, ist es dann oft dann für Programmierer doch sehr schwer und man macht dann bei beiden Versionen letztendlich Abstriche, weil das dann doch sehr viel Arbeit fürs Team ist. Also es ist Portierung, sind nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil die Sprachen der jeweiligen Geräte funktionieren halt eben halt auch sehr anders und müssen entsprechend anders angesprochen werden. Und gerade wenn du sehr spezielle Routinen oder Grafikeffekte irgendwie drin hast oder so, die vielleicht auf einer Plattform sehr gut funktionieren, heißt es ja nicht, dass jetzt die andere das genauso gut kann. Und deswegen ist das, ich finde es jetzt so aus verschiedener Sicht eigentlich eher eine Last. Mir wäre es lieber, wenn es jetzt wirklich exklusiv für eine Konsole aber ein gutes Spiel gibt, weil mir sind die Spiele wichtig. Das ist das Wichtige daran. Multiplattform habe ich bisher immer so als Nachteil empfunden. Aber wenn es
Multiplattform. Ja, aber wenn man den Vorteil hat und natürlich alle Konsolen hat. Also ich meine, es ist natürlich auch ein Luxusproblem, ja, in Anführungszeichen. Wenn man sich jetzt natürlich nur finanziell irgendwie auf eine Konsole konzentrieren muss, dann ist es natürlich ein großer Nachteil, aber das, klar. Das
ist ja jetzt nur meine persönliche Sicht, ne? Ja. Also wirtschaftlich sehe ich, das ist alles richtig, was Daniel sagt, da gibt's nichts hinzuzufügen. Ich persönlich würde mir sowieso jede aktuelle Konsole nach einer Zeit hier hinstellen und mir dann einfach die Spiele genießen. Und deswegen, und ich merke halt einfach, dass Multiplattform dann nie ein Vorteil war. Multiplayer weiß ich jetzt nicht, also kann ich nicht so gut beurteilen, weil ich nicht so viel Multiplayer spiele. Ich finde die Idee reizvoll, dass jeder mit jedem irgendwie auf jeder Plattform spielen kann, finde ich cool. Das hatten wir bei Star Trek ja auch ausprobiert. Finde ich sehr, sehr geil von der Idee. Und ich finde, das wäre dann konsequent, wenn man das dann wirklich dann auf allen Plattformen dann auch so durchzieht, dass das technisch möglich ist, aber
passt auch nicht zu jedem Spiel natürlich.
Passt auch nicht zu jedem Spiel und ich weiß nicht, wie sie es zum Beispiel jetzt bei Destiny lösen wollen, ne? Die wollen ja bei Destiny 2 zum Beispiel auch PC-Spieler mit Konsolenspielern spielen lassen. Und ich finde, die beiden haben so unterschiedliche Eingabegeräte, dass ich jetzt nicht weiß, wie das klappen soll. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Also ich bin privat eher wirklich Einzelkonsole, weil ich merke einfach, die Spiele sind dann ein bisschen schliffener. Ja, also nicht besser. Also das heißt nicht, dass Multiplayer
besser optimiert.
Das würde ich damit sagen. Also technisch optimiert. Inhaltlich ist natürlich was komplett anderes. Aber ich meine, jetzt wirklich rein technisch gesehen sind einfach die Titel, die für eine Plattform gemacht werden, sauberer. Und man merkt es auch dann, dass es das geschliffenere Spiel. Besseres Produkt.
Also ich finde, bei kooperativen Multiplayer will ich es eigentlich nicht. Weil wenn ich da spiele und dann irgendwie mit 64 Leuten im Battlefield, mit 64 Leuten, die ich nicht kenne, die mir eigentlich dann auch egal sind, weil sie ja nur Spielkameraden sind, will ich halt nicht wissen, dass der andere vielleicht irgendwie 60 Frames hat oder eine höhere Grafiksichtweite und deswegen auf mich schießen kann und ich sehe den noch gar nicht, weil ich mit der vermeintlich schlechteren Konsole unterwegs bin. Das fände ich dann blöd. Für Koop ist was anderes. Also da würde ich jetzt, wenn ich dann in Wildlands zum Beispiel wüsste, mit meinem Spätzel, der nur eine Xbox One hat, kann ich aber trotzdem im Koop zusammenspielen, weil wir gemeinsam spielen können. Da fände ich es dann eigentlich ganz cool. So im Multiplayer habe ich dann, also im Kooperativen habe ich dann eher immer so ein bisschen Angst, dass dann halt doch irgendwie eine Plattform halt systematisch benachteiligt wird. Und wenn ich aber halt einfach weiß, hey, der Typ, der da am anderen Ende sitzt, hat im Grunde die gleichen technischen Voraussetzungen wie ich. Klar, es gibt dann immer noch irgendwie Lag und der andere hat eine schnellere Internetleitung oder der andere sitzt irgendwie näher am Backbone in Frankfurt und ist deswegen schneller auf dem Server in, weiß ich nicht, wie viele Tausendstel Millisekunden das dann ausmacht, aber trotzdem hat man da halt irgendwie dann zumindest das Gefühl, alle arbeiten auf dem gleichen Plane, wie heißt es, Level Playing Field, also ungefähr ist für alle die gleichen Voraussetzungen. Und Koop finde ich aber immer was anderes. Da finde ich es durchaus manchmal ganz cool, wenn man einfach zusammenspielen könnte. Oder halt auch einfach mal, keine Ahnung, mal, du spielst Spiel XY auf PC, ich spiele es auf der PS4 und den Koop können wir aber nicht zusammen ausprobieren oder für den Cast mal testen, weil wir halt nicht die gleichen Versionen haben. Und da wäre es halt dann auch manchmal ganz cool, wenn man sich da irgendwie verknüpfen könnte.
Jupp. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Dann leite ich zur letzten Frage über. Wir nähern uns der Stundenmarke oder wir sind schon knapp drüber. Als Abschluss noch eine Frage übers Podcasten an sich. Nämlich möchte Zoolway wissen, ob wir dem Podcasten müder werden, seit es immer mehr in Richtung Beruf geht. Oder ob das Abwechseln im Team dagegen wirkt. Oder ob wir das Team gerne vergrößern würden, weil es halt vielleicht anstrengender wird. Wir dürfen auch gerne Unlimited Patreon-Summe annehmen, wenn das mit dem Team vergrößern. Also wenn wir quasi das Budget hätten, das Team zu vergrößern, würden wir es wollen. Viele Fragen auf einmal. Bitteschön.
Also ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass bei mir diese Motivation und der Spaß und die Freude an diesem Podcast immer in so Wellenform verläuft. Also es gibt manchmal Momente, da habe ich dann irgendwie nicht so Lust und dann ist so, jetzt kommen auch gerade keine so coolen Spiele raus und die Orga mit einem Gast klappt nicht. Das ist ja auch immer sowas. Manchmal schreibt man irgendwie dem Gast, hey, Thema XY, hast du heute Abend um 20 Uhr Zeit? Ja, ich habe Zeit, bis dann. Perfekt. Podcast schnell mit wenig Orga im Kasten. Und dann gibt's welche, da muss man dann irgendwie dreimal hin und her schreiben und dann wird der Gast krank oder dann verschiebt sich was und dann ist es, scheiße, jetzt haben wir die Folge eigentlich für Donnerstag eingeplant, jetzt wird der aber krank. Was machen wir denn stattdessen? Und dann hat man ständig so Orga-Kram, der einen da total nervt und dann ist es auch eher demotivierend. Und dann gibt's aber auch wieder so Sachen, wo es dann total Spaß macht. Ich fand die E3 jetzt zum Beispiel total cool, auch wenn das sehr anstrengend war, aber irgendwie hat's halt Spaß gemacht, wenn man halt an diesem ganzen, die ganzen neuen Spiele und dann kann man, man hat natürlich, wenn man diese PKs anschaut, hat man immer gleich so ein Mitteilungsbedürfnis und, boah, hast du das gesehen und total cool und so und dann war halt auch in Discord total viel los und alle Leute haben da irgendwie mitdiskutiert und gab total viel positives Feedback auf die Podcasts zur E3 und dann macht es natürlich wieder total viel Spaß. Natürlich wirkt auch das Abwechseln im Team dagegen. Also es ist natürlich total angenehm, wenn man halt einfach mal irgendwie den Kalender guckt und sieht, ach guck, sind schon irgendwie 3 Folgen für den Rest der Woche schon wieder eingestellt von euch, muss ich mich um nichts kümmern, bin ich erstmal entlastet und kann halt heute doch mal im Biergarten gehen, so ungefähr. Letzte Frage, würdet ihr das Team gerne vergrößern? Haben wir auch schon mal drüber geredet. Das ist keine Geldfrage, sondern ich habe eher so ein bisschen die Befürchtung, ich kann das nicht beweisen, aber dass natürlich je mehr man wird, desto mehr Orga-, Abstimmungs- und Koordinationsaufwand hat man. Das ist schon mit 3 Leuten manchmal relativ schwierig. Mit 4, 5 Leuten hat man halt noch mal mehr Leute, die irgendwie sich koordinieren, abstimmen müssen, bei Themen irgendwie mit dabei sein müssen, nicht mit dabei sein müssen. Man muss noch mal mehr organisieren mit, wer kann wann welches Spiel wo spielen, wie viel Muster bekommen wir, wie viel kaufen wir, wie viel schicken wir hin und her, damit der andere noch schnell vorher reinschauen kann. Und das ist alles noch mal zusätzlicher Koordinationsaufwand, der mich zu der These bringt, dass es gar nicht unbedingt leichter werden würde, wenn wir noch mehr Leute im Team hätten. Ja.
Genau, da kann ich gerade weiter antworten. Also wenn wir das Team vergrößern würden, hätte ich zum Beispiel gern noch ein Mädel an Bord. Also das wäre für mich so ein Argument zu sagen, das würde was auch an dem Podcast verändern, neue Perspektiven reinbringen, neue Blickwinkel einbringen, weil ich meine, wenn man sich mal umschaut, die meisten Podcasts bestehen halt wirklich aus 3 weißen Dudes, die irgendwie über Spiele reden. Und da gehören wir leider halt auch dazu. Wenn, dann würde ich es dahin aufdröseln, weil so von der die Art und Weise, wie wir zu dritt momentan funktionieren, wie wir uns absprechen, wer sich für welche Spielgenres interessiert, ich finde, das passt perfekt. Also auch großes Lob finde ich an euch da an der Stelle. So wie wir agieren, wir können mit relativ wenig Orga-Aufwand relativ gut diese Sache hier managen, finde ich, weil wir uns gut kennen inzwischen, weil wir auch uns blind verstehen im Podcast, immer genau wissen, wann der andere jetzt irgendwie was sagen will. Das funktioniert super und ich glaube, das wäre davon gefährdet, in Anführungszeichen, wenn jetzt halt noch jemand Neues ins Team hinzukommen würde. Also momentan sehe ich da keinen Bedarf, auch wenn wir jetzt Unlimited Funds hätten, ja, würde ich zum momentanen Zeitpunkt sagen, erstmal gucken, dass wir alle drei irgendwie gut davon leben können und das wirklich dann auch hauptberuflich machen können, bevor wir das Team vergrößern müssten, weil vom Aufwand her, was wir reinstecken, um diesen Podcast täglich zu bringen, habe ich nicht das Gefühl, dass wir unbedingt einen vierten Mann oder eine vierte Frau bräuchten.
Vielleicht eher genau. So zur Aufteilung, ne? Wenn man halt wirklich sagt, hey, man hat, einer macht nur Brunch-Folgen, einer macht nur irgendwie Spiele-Folgen, einer macht nur News-Folgen. Also wenn man das halt wirklich so ganz klar trennt, weil man einfach sagt, hey, dann braucht man keine Koordinations- und Abstimmungsarbeit, sondern man hat dann einfach den Vorteil, dass man weiß, der kümmert sich um die News-Folgen, der kümmert sich um die Brunch-Folgen, da brauche ich nichts machen, dann würde das vielleicht erleichtern.
Oder konkretes Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, E-Sport ist jetzt so ein wichtiges Thema, wir brauchen einmal in der Woche eine E-Sport-Folge, ja, so als Beispiel, dann wäre keiner von uns drei irgendwie, hätte die Lust dazu, über E-Sport jede Woche irgendwas zu bringen oder über die Szene oder so. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ja, wenn wir so sagen würden, wenn wir expandieren würden und sagen würden, also gut, E-Sport ist ein wichtiger Faktor für uns, dann müssen wir jemanden ins Team nehmen, der halt sich in diesem Bereich auskennt. Aber was jetzt unser momentane Formatriege angeht, sehe ich da keinen Bedarf, genau.
Also ich würde euch beide, Moment, ich würde euch beide rauswerfen und gegen Mädels ersetzen, so.
Auch nicht schlecht, ja. Wirst du den Podcasten müde, Micha?
Podcast müde, es kommt drauf an. Also ich habe E3 jetzt ein bisschen geskippt, weil ich null Bock auf PR-Bla habe. Also ich meide Themen oder ich habe so gerade jetzt aktuell oder eigentlich schon seit Anfang des Jahres überhaupt gar keine Lust auf Computerspiel, so klassische News-Berichterstattung, weil ich finde das, oder gerade so diese ganzen Szenen auf YouTube, weil die Leute sich immer mit einem Skandal zum nächsten hangeln und alles wird in Superlativen rausgeschrien, finde ich furchtbar. Und da wusste ich, dass die E3 das Extrem von dieser Sache sein wird irgendwie. Dann kommen dann so News-Meldungen wie, ist die Grafik vom Far Cry 5 denn auch gut genug? Oder ist das denn auch das gut genug? Oder wird es das schlechteste Spiel aller Zeiten? Das ist furchtbar. Also so, da bin ich dann komplett raus. Da bin ich müde. Also da habe ich keine Lust, das zu verfolgen, auf Webseiten zu gehen, mir diesen Scheiß dann irgendwie anzugucken. Und da habe ich dann auch drum gebeten, dass ihr beide euch drum kümmert, weil ich da gar keinen Nerv zu habe. Müde werde ich dem Podcasten aber eigentlich nie, weil die Themen, die besprochen werden und auch die Gäste cool sind. Also ich habe immer das Glück, dass ich immer mit Leuten caste, die eigentlich immer super cool drauf sind, mit denen ich gerne caste. Und die meistens dann auch irgendwie Zeit haben. Also wenn, dann ist es eher so das Zeitproblem, wenn es mal nicht klappt. Aber ansonsten bin ich da super glücklich. Also ich würd ja jetzt nicht hier sitzen mit euch die Folge 1932 aufnehmen, wenn mir das jetzt keinen Spaß machen würde. Also natürlich gibt's Phasen, wo ich beruflich so eingespannt bin oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, vielleicht auch gesundheitlich, dass es mir jetzt da gerade nicht gut geht, aber es hat jetzt wenig mit Müdigkeit an sich zu tun. Wenn jetzt ist die körperliche Müdigkeit und nicht die Motivation dahinter und so. Und nochmal die Frage zur Teamexpansion. Also ich finde unser Team super. Da gibt's eigentlich nichts. Also ich kann super geil mit euch zusammenarbeiten. Das ist eine schöne Zusammenarbeit. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich würde aber auch dann beipflichten, Manu, wenn wir dann neue Leute dazu holen, dann wirklich Mädels, weil das in der Podcast-Szene auch irgendwie sehr unausgeglichen noch momentan ist. Also ich versuche immer wieder so viele Frauen wie möglich einzuladen auch und anzusprechen und die dann in den Cast zu holen. Aber das ist natürlich, wäre dann trotzdem schon ganz cool, wenn man noch irgendwie ein Mädel am Start hätte, die dann irgendwie als Unterstützer noch mit an Bord wäre. So. Und ich glaube aber, dass das mit der Einarbeitungszeit relativ schnell geht. Also das haben wir drei alle verstanden. Ich glaube, das kriegt eine vierte, fünfte Person, kriegt das auch noch hin. Nee.
Genau, also Podcast müde, das kann ich auch absolut verneinen, hängt aber auch ganz klar damit zusammen, dass wir halt die Möglichkeit haben, durch Patreon, durch die Finanzierung, dass wir unabhängig sind. Also wenn wir jetzt werbefinanziert wären, müssten wir uns viel mehr auch diesem Diktat quasi beugen, nach SEO-Richtlinien zu casten quasi, ja, irgendwie aktuelle Spiele auch wirklich, wenn sie am Release-Tag irgendwie, dass der Cast online ist, da dem würde ich, glaube ich, viel stärker müde werden, wenn wir so in dieser Todesspirale drin wären, ja, dann würde ich, glaube ich, das auch viel mehr als Hektik, wir müssen und SEO und irgendwie paar tausend Aufrufe zu wenig, scheiße, das ganze Ding rechnet sich nicht, weil die Werbebanner nicht funktionieren. Aber dadurch, dass eben Patreon so gut funktioniert und dass Patreon uns einfach die Möglichkeit gibt, auch einfach mal zu sagen, dieses Spiel, das spielen wir jetzt halt erst komplett durch und reden dann 2-3 Wochen später darüber. Oder wir laden jetzt diesen Gast ein zu einem absoluten Nischenthema, was vielleicht deutlich weniger Leute anhören würden, als jetzt halt die Diskussion über die Grafik-Engine von Far Cry 5. Ja? Das ist halt der Luxus, den man sich dann nehmen kann, wenn man hörerfinanziert ist, wenn man crowdgefundet ist. Und deswegen werde ich diesem Projekt auch absolut nicht müde, weil wir das machen können, was wir lieben. Und wir nehmen die Themen raus, die uns interessieren. Und das ist das, was halt auch Spaß daran macht. Ja? Dass wir über das reden können, was uns begeistert, was uns vielleicht auch stört, was uns irgendwie auffällt. Aber wir können uns die Themen selber aussuchen und auf die Community ganz stark reagieren. Und das, finde ich, ist das, was es nicht müde machen lässt.
Ja, das ist doch voll geil. Echt vielen Dank, weil das ist total geil, dass wir durch eure Unterstützung, dass ich dann Themen besprechen kann, wo Daniel ausflippt. Das ist super cool. Allein deshalb lohnt sich das schon. Also das ist wirklich total gut, dass wir uns da nicht morgen. Ich finde das Beispiel, das ist ganz gut, weil oftmal, wenn man davon abhängig ist, von Werbeeinnahmen und von Klickzahlen, dann muss man halt einfach auch dann nach diesem großen Trend gehen und dann wirklich auch tagesaktuell sein. Und dann, wenn dann halt gerade diskutiert wird, ob jetzt irgendwie die Grafik toll ist oder ob dieser Trailer von Call of Duty jetzt wirklich so geil ist und so, dann fängst du auch an, nur Scheiße zu labern und dann einfach nur SEO-mäßig Sachen irgendwie auszuführen. Und man sieht es ja auch, also es sind ja oft sind diese Beiträge auf YouTube, wenn diese Leute sich vor die Kamera stellen und dann einfach irgendwie, man sieht denen halt auch an, dass die da keinen Bock drauf haben, aber die brauchen das eben, um zu überleben, weil das gibt halt viele Klicks. Und,
der Beitrag muss auch immer genau 10 Minuten und 5 Sekunden sein, weil man nämlich ab 10 Minuten nochmal drittes Mal einen Werbeblock schalten kann und sowas.
Genau.
Und dann merkst du halt genau, wie der Beitrag so getrimmt ist, dass er über die 10 Minuten kommt. Und gut, ich meine, jetzt ist SEO bei Podcasts eh kein großes Thema. Ja. Aber auch da ist man halt mal frei, dass man halt mal sagt, hey, ist halt ein kleines iOS-Spiel, da hat man nach 20 Minuten alles gesagt, ist auch in Ordnung. Oder es ist halt eine einstündige Diskussion über das Ende von Prey, was wir jetzt da gemacht haben, Manu. Und wenn wir uns die Zeit nehmen wollen, dann können wir sie uns auch nehmen. Und wenn wir die Zeit aber nicht brauchen und trotzdem der Meinung sind, man kann auch in einer Viertelstunde qualifiziert zu dem Spiel irgendwie was sagen, dass es dem Hörer was bringt, dann ist es halt auch mal nur so. Also da
ja, und ich glaube aber auch, dass durch diese Art und Weise überhaupt erst möglich ist, dass wir so eine breite Palette an Themen auch überhaupt abbilden, weil man geht so aus so eine Mainstream-Spiele-Seite und hat das Gefühl, das Ganze besteht jetzt nur noch so aus diesen Mainstream-Spielen und diese ganzen kleinen Titel fallen dann irgendwie hinten runter und wir haben echt den Luxus, dass wir nach links, rechts wirklich, also vom Mainstream bis zum kleinen Indie-Titel bis hin zu relativ breiten, bekannten oder doch eher kleinen Kulturthemen alles abdecken können, wenn es uns persönlich interessiert und wir der Ansicht sind, dass man daraus ein interessantes Thema für den Hörer entwickeln kann, eine Story machen kann irgendwie. Und das ist total cool. Das wäre überhaupt nicht möglich, wenn wir irgendwie werbefinanziert wären. Also durch diese Unabhängigkeit schaffen wir überhaupt erst diese Themenvielfalt, diese Diversität.
Und ich hoffe, den Spaß hört man auch raus.
Ja. Was ich vielleicht auch noch sagen will, was ich sehr angenehm finde, ist, dass wir halt auch nicht diese Selbstvermarktung machen müssen und dieses Ex-Clickbait und sowas. Also musst ja nur mal mit so Social-Media-Managern von irgendwelchen großen Magazinen reden, die das teilweise selber zum Kotzen finden und aber halt sagen, ja, aber ich muss das halt machen, weil am Ende des Tages schaut halt mein Chef auf die Zahlen und wenn der halt sieht, ich habe 5 so Clickbait-News mit unfassbar, was hier passiert ist oder welches ist das beste Rollenspiel, klicke lachende Smiley für das, klicke Finger ab, Finger hoch für das, dann habe ich halt am Ende des Tages 2 Millionen organische Reichweite und wenn ich halt eine News normal reinstelle, habe ich halt nur 1 Million und dann ist halt klar, was ich machen muss und deswegen ist es sehr angenehm, finde ich, dass wir das halt nicht machen müssen, dass wir nicht da irgendwie so krass werben müssen. Also letztens hat sich sogar jemand beschwert wegen einem Clickbait, vermeintlichen Clickbait-Tweet bei uns, oder Manu? Oder was war denn da? Sowas nur auf Twitter so halb mitbekommen.
Es ging halt um die Frage, es ging darum, dass ich in dem Tweet zu einem Cast nicht geschrieben habe, Spiel ist gut, warum hört ihr im sondern lohnt sich der Kauf von Spiel X? Also ging nur um die Formulierung so.
Gut, klar, das aber dass man auf Twitter in 140 Zeichen eben keine irgendwie großen Ausführungen bringt, sondern einfach halt nur so mal ganz kurz was. Natürlich schreibt man da irgendwas, was neugierig auf den Cast machen soll, das ist ja klar. Aber das macht ja auch jede News-Webseite, die irgendwie eine News reinstellt oder so, es soll ja auch immer die Überschrift irgendwie spannend klingen oder neugierig machen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber halt, wir machen ja nicht dieses, oh mein Gott, was bei Minute 100 im Cast passiert, ist ja unglaublich. Oder welchen Gast wir am Start haben, glaubt ihr nie oder sowas. Also dieses klassische.
Aber ich sag dir was bei Minute 77 dieses Casts passiert. Ich leite über zur Abmoderation. Das war intern Moin Hörerfragen, Rückkopplung Teil 2. Und ich hoffe, ihr hört den Spaß auch raus bei unseren Folgen. Deswegen an dieser Stelle auch wirklich dieser kleine Hinweis, wenn euch die letzten 2-3 Minuten was gesagt haben, dann, dass ihr auf patreon.com/insertmoin vielleicht mal vorbeischaut. Noch sind wir nicht an dem Punkt, an dem wir alle drei beruflich diesen Podcast machen können. Würden wir natürlich gerne machen und ihr könnt uns dabei unterstützen, indem ihr uns finanziell unterstützt auf Patreon. Da würden wir uns sehr freuen, damit wir auch weiterhin so motiviert weiter podcasten können. Schickt uns weiterhin Fragen. Vielen Dank an alle, die Fragen geschickt haben. So langsam leert sich der Fragenpool. Wir haben zwar noch ein paar übrig, aber wenn ihr Fragen habt für die nächste Episode von Rückkopplung, diesem Feedback-Format hier, dann schickt die uns per Mail auf Twitter oder gerne auch im Discord-Channel. Da haben wir einen Feedback-Kanal und den Discord-Channel, den findet ihr mit der fabelhaften Community, die beste Community der Welt, würde ich mal behaupten, findet ihr auf der insertmoin.de Seite. Da gibt's unten so einen kleinen Link zum Discord-Channel. Könnt ihr sowohl im Browser als auch übers iPhone, übers Android, also egal mit welchem Gerät, könnt ihr da dazukommen und da trefft ihr dann auch Micha, Daniel und mich und Stefan regelmäßig an und könnt direkt mit uns in Kontakt treten und dort eure Fragen einschicken und uns auch sonst in irgendeiner Form Fragen stellen, die nicht unbedingt für diesen Podcast sind. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Morgen geht's regulär weiter mit der Folge 1933. 1900, Micha, Daniel, jetzt sage ich schon 1900 hier. 1933 ist kein gutes Jahr, nein. Aber wir werden trotzdem Folge 1933 morgen senden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss.
Dann tschüss. Ciao.